Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos. Der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Wir kommen ganz, ganz rockig zurück, würde ich mal sagen. Und zwar rocken wir heute eine weitere Folge von Faktlos runter hier auf meinsportpodcast.de. Und faktlos, das ist das eingespielte Dreamteam Seidel und Klöster. Und mein geschätzter Kollege Seidel, erstmal Hallöchen natürlich.
Hallo Domme, hallo liebe Zuhörer.
Du bist ja immer noch im wunderschönen Australien und ich werde langsam neidisch.
Ja, heute leider ein letztes Mal.
Was?
Live aus Down Under von mir. Ja,
bist du nächste Woche schon wieder da?
Nächste Woche bin ich schon wieder da, das heißt nächste Woche wieder normale Aufnahmequalität bei uns beiden. Da freuen wir uns auch drauf. Ja, ja, wie gesagt, ich melde mich hier aus dem wunderschönen Brisbane, gerade von einer Dachterrasse, von einem doch schönen Hostel und freue mich unter Panorama hier die nächste Folge aufnehmen zu dürfen.
Bei mir sieht die Panorama eher so aus. Hinter mir ist mein Bett. Ich habe kurz mein Studio ganz simpel in meinem Zimmer nachgebaut, weil wir dürfen es ja verraten, es ist bei mir ganz, ganz spät in der Nacht und bei dir ganz, ganz früh am Morgen. Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, eine weitere Folge hier aufzunehmen. Und wenn wir auch mal so ein bisschen auf unser Cheat Sheet schauen, muss man ja auch sagen, heute ist, ja, also es wird wieder eine Sendung, die wird pickepacke voll.
Ja, weil eigentlich haben wir gesagt, okay, jetzt die drei Folgen, in denen ich in Australien bin, machen wir mal ganz locker, ruhiger, weil das wird alles mit dem Aufnehmen ein bisschen schwer, mit dem Telefonieren, Zeitunterschied, dies, das. Jetzt haben wir heute schon wieder eine Folge, die wird wieder viel zu lang dauern. Das kriegen wir einfach nicht hin.
Weil heute schaffen wir es. Heute schaffen wir das, auf eine Stunde runterzubrechen.
Okay.
Running Gag.
Das ist unser großes Ziel. Hashtag mal wieder. Aber ja, dann... heute fängt es ja schon wieder an. Ich gehe schlafen und dann kommt zack die Hammermeldung. Und ich denke, dann können wir auch direkt anfangen mit Uli Hoeneß hört beim FC Bayern auf, lässt sich im Dezember nicht zur Wiederwahl als Präsident aufstellen. Bombe!
Bombe und es macht der Umbruch nicht nur im Kader, sondern jetzt auch bei den Funktionären oder wie ich sagen würde, Weg frei für Brazzo.
Ja, das ist ja total komisch. Ich habe mir wirklich, wirklich vorgenommen, auch als ich wieder das Konzept geschrieben habe, ich habe mir vorgenommen, diese Folge lassen wir die Bayern komplett weg. Nicht beim Transferquatsch, nicht bei irgendwie anderen lassen. Heute lassen wir die Bayern einfach weg.
Sollen
heute
wir noch über Griezmann quatschen?
Heute gibt es kein Bayern-Bashing, heute gibt es nichts. Ja, und dann kommt Uli. Und Uli hat gesagt, nee, faktlos will ich immer in den Schlagzeilen sein. Und dann sagt einfach mal, ja, dass es sich nicht mehr aufstellen lässt im Dezember. Gut, es ist noch nur ein Bildbericht, aber der wurde eben schon von verschiedenen Quellen bestätigt, wie zum Beispiel dem Kicker, wie von Spox auf Transfermarkt findet man das auch schon. Außerdem, Uli Hoeneß wird quasi nicht nur als Präsident zurücktreten, beziehungsweise nicht wieder aufstellen lassen, sondern er wird auch seinen Posten im Aufsichtsrat abgeben und geht quasi somit komplett vom FC Bayern und das ist dann halt wirklich, das ist krass.
Das ist richtig krass. Vor allem Uli Hoeneß, der ist ja gefühlt, also A, seitdem wir beide denken können bei den Münchnern, B, seitdem mein Vater denken kann irgendwie bei den Münchner und C, mein Opa hat ihn noch als Spieler bei den Münchnern miterlebt. Also Uli H aus U ist dann halt schon auch eine Instanz, was den FC Bayern angeht. Und wenn man sich dann noch im Hinterkopf hat, dass Rummenigge ja auch schon damit liebäugelt, sein Amt niederzulegen und dann auch nicht mehr erneut zu kandidieren, dann ist bei Bayern, dann brechen zwei richtige Namen, also zwei richtige Namen und auch zwei richtige Instanzen aus dem Verein weg. Wobei ich mir auch vorstellen kann, Uli Haar und Rummenigge werden beide wahrscheinlich schon noch so eine sehr nah zum Verein stehende, beratende Funktion weiter haben.
Ja, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Rummenigge fängt ja jetzt schon an, seinen Nachfolger aufzubauen in Oliver Kahn. Hoeneß hat auch schon gesagt, dass Herbert Hainer, der sein Präsidentschaftsamt übernehmen soll, der ist momentan stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Und ja, die beiden werden die Bayern nie komplett verlassen, aber halt eben nicht mehr in den Rollen, die sie jetzt haben. Und du hast gesagt, Uli Hoeneß ist schon immer bei den Bayern, jetzt 49 Jahre inklusive Spieler, Manager und jetzt Präsident. Das ist halt echt, das ist eine Ära, die hat er geprägt. Er hat Bayern echt zu einem sehr stabilen Club gemacht. Natürlich nicht zu vergessen die wirtschaftliche Situation. Da hat er als gebürtiger Schwabe natürlich das nötige Know-how und hat den Bayern eben da sehr gut geholfen.
Spare Mursch.
Ja, und es ist halt wirklich interessant, so Uli Hoeneß, wenn man jetzt einfach mal seine Zeit betrachtet, erst als Spieler, hat dann verletzungsbedingt seine Karriere beendet, Spoiler, übrigens für später, war dann eben Manager, hat die Bayern auf richtig gute Äste geführt, hat dafür gesorgt, dass die Allianz Arena gebaut wird, wurde dann Präsident, für Franz Beckenbauer ist er damals eingesprungen und ja, dann kam eben diese Gefängnisstrafe im Jahr 2014 und ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber ich denke, danach kam man irgendwie nie mehr an die Stelle zurück, an der man vorher gewesen ist.
Ja, war schon auch ein richtiger Einschnitt in seine Laufbahn. Aber man muss ja auch sagen, also ich habe es auch damals schon nicht verstanden, Leute, die sagen, ach, aber der hat doch so viel für den Fußball getan. Aber im Endeffekt war halt ein Steuersünder und hat halt echt Scheiße gebaut. Und da muss man dann auch halt auch einfach so sagen, das war schlecht. Und dann kann man auch danach sagen, dass das davon einfach auch dann seine zweite Zeit sozusagen geprägt war bei den Bayern. Das war immer so ein bisschen der Steuersünder aus Ulm. Ja, man muss auch irgendwann den Sprung einfach auch schaffen, zu sagen, okay, jetzt bin ich so, jetzt habe ich alles gesehen, was wichtig war. Jetzt muss ich auch mal mein Amt übergeben und vielleicht den nächsten großen Präsidenten und auch, vielleicht gibt es ja mal eine ähnliche Karriere, wer weiß, was ein Philipp Lahm, was ein Bastian Schweinsteiger noch alles machen, weil Spieler, die dann einfach von München, die groß geworden sind, die dann halt auch da einfach nach der fußballerischen Karriere dann halt noch auf Funktionärebene Karriere machen. Würde ja durchaus Sinn machen.
Ja, auf jeden Fall, wie eben Rummenigge und Hoeneß das auch gemacht haben. Ich denke, da wird bei den Bayern schon auf jeden Fall noch was nachkommen.
Das haben wir mal mein Opa gesagt, dass er war irgendwie in Steinheim, also bei uns im Schwäbischen hinten, auf irgendeiner Eröffnung von einer Firma oder so. Und dann waren auch Hoeneß und Rummenigge zur Autogrammstunde. Damals noch deutlich jünger.
Sicher.
Um es nett zu sagen, deutlich jünger. Sogar noch ja, teilweise mit richtigen Haaren.
Ja, aber ich denke, um das Thema jetzt ein bisschen abzuschließen nochmal. Ich finde auch, Uli Hoeneß zweite Amtszeit als Präsident verlief ein bisschen unglücklich. Komische Entscheidungen, komische Interviews, die einfach gegeben wurden. Und ja, Uli Hoeneß ist einfach nicht mehr, das klingt jetzt echt blöd, aber ist halt nicht mehr der vor der Strafe war. Das hat man voll gemerkt. Und ich denke, es ist jetzt für alle Seiten am besten. Er hat ja auch gesagt, er macht das für seine Frau oder er hat es angekündigt, dass er es für seine Frau macht, dass die auch mal ein bisschen Zeit für ihn hat. Und ich denke, das wäre dann für alle auf jeden Fall das Beste. Der FC Bayern kann sich ein bisschen neu aufstellen durch, wie du sagst, verdiente Spieler wie Philipp Lahm, wie möglicherweise Bastian Schweinsteiger, falls die denn überhaupt hin wollen. Aber ich denke, das wird kommen.
Ich denke auch. Also da haben die Bayern in den letzten Jahren genügend Spieler herausgebracht, die ich mir auch da vorstellen kann. Vielleicht ja auch so jemand, den man gar nicht erwartet, Giovane Elber oder so, weißt du, irgendwie so jemand, der schon ein bisschen weg vom Radar war. Vielleicht nimmt doch Reumakai ab und
Reumakai.
Wir sind ja, werden alles mögliche Spieler, das sind ja auch so interne Vereinslegenden und von dem her, da wird auf jeden Fall jemand gefunden. Also wenn sich ein Verein...
Sicher.
Vor allem, wenn sich ein Verein ja wahrscheinlich mit Hände leckend, Fingerkuppen leckend ehemalige Spieler raussuchen könnte oder auch Funktionäre für einen Verein, dann ist es nun mal der FC Bayern München. Weil da lockt halt auch das nötige Kleingeld.
Ja, ich bin ja für Carsten Janka.
Passt der überhaupt in die durch die Türen überall?
Sicher.
Mit Buckel.
Die Allianz Arena ist so modern, da ist alles anpassbar für einen 2,20 Meter Mann.
Oder man geht sogar noch einen Schritt extra vaganter und nimmt Massimo Oddo.
Und Landon Donovan.
Oh, stimmt der? Oh Gott, das war Era Klinsmann, gell?
Genau, beide.
Ja. Oh, das sind symptomatische Wechsel für diese Ära. Ja, vielleicht Klinsmann, wenn es beim VfB nichts wird, vielleicht. Naja.
Ja, da wird ja auch geliebäugelt, ne? Dass Klinsmann zum VfB zurückkommt.
Ja. Fände ich cool. Der wohnt ja auch nicht weit weg. Also der wohnt ja, glaube ich, in Bad Urach. Also da kannst du ja nur mit dem E-Bike hinfahren.
Ich dachte, der wohnt noch in Kalifornien.
Er hat auf jeden Fall eine Butze in Bad Urach.
Ja, gut, wahrscheinlich.
Habe ich aus verlässlichen Quellen. Aus ganz verlässlichen Quellen.
Okay, gut, dann glaube ich.
Fake News bei Faktlos.
fast ein Reim, wär ganz lustig auf jeden Fall. Ja, aber ich denke, Thema Bayern, Thema Präsident können wir abschließen. Gerne. Wir mal weiter. Zu ganz aktuellen Themen. Die neue Saison lässt schon so ein bisschen klopfen und beginnt jetzt gerade mit den Qualifikationsspielen für die großen Wettbewerbe, Champions League und Europa League. Da wurde gerade die dritte Runde ausgelost. Witzigerweise wurde die zweite Runde noch gar nicht gespielt. Aber die Lose stehen schon und da hat es schon Namen erwischt oder sind schon Namen gezogen worden, die man da eigentlich gar nicht erwartet. Ajax Amsterdam muss erstmal die dritte Qualifikationsrunde noch spielen. Dann der FC Porto zum Beispiel. PSV Eindhoven spielt jetzt gerade in der zweiten Runde gegen den FC Basel. Also auf jeden Fall sehr interessante Spiele und das ist ja noch nicht mal die letzte Qualifikationsrunde. Die letzten Playoffs kommen ja erst noch.
Ja, auch KA Gent zum Beispiel, Malmö, alles noch Mannschaften, die erstmal noch bestehen müssen, um dann in die, oder auch der FC Turin, die dann erstmal bestehen müssen, um dann in die dritte Runde, was die Euroleague zum Beispiel angeht, ja auch erstmal qualifiziert zu werden und das ist dann schon auch krass. Also wir haben ja sowohl Champions League als auch Europa League. Champions League sind natürlich, sage ich jetzt mal, noch die bekannteren Namen mit dabei. Du hast schon angesprochen, mit Eindhoven gegen Basel ja auch schon das erste Topspiel eigentlich in der Quali.
War ja auch ein richtig starkes Spiel jetzt. Eindhoven mit einem 3-2-Sieg gegen die Schweizer aus Basel, haben den 2-1-Rückstand gedreht. 89. und 90 plus 2 hat die Mannschaft von Marc van Bommel das Hinspiel eben gewonnen, geht jetzt eben mit einem 3-2 nach Basel, aber da merkt man schon einen Namen, den man eigentlich in der Champions League erwartet oder erwarten könnte, der fällt halt schon mal raus, entweder Basel oder eben die PSV aus Eindhoven.
Ich wollte gerade sagen, könnte halt auch genauso gut ein Gruppenspiel sein, dass wir dann irgendwie Mitte September unter die Lupe nehmen würden. Also das ist schon echt krass, was die Quali dieses Jahr schon wieder hergibt. Du hast schon angesprochen, 3-2, zwei extrem späte Tore. Ich dachte am Anfang, Kicker verarscht mich wieder.
ganz klassisch.
Ja, weil auch in der, wenn du dir das Schema anguckst, die zwei Bälle zu den Toren liegen halt auch direkt aufeinander. Und da dachte ich mir, ach ja, Brakti am Werk, der darf jetzt mal ein bisschen Quali machen. Darf ein bisschen Quali tickern. Aber nee, ist dann wirklich so passiert und da muss ich dann sagen, extrem krass. Frankfurt hat jetzt ja auch das Los mit Tallinn bekommen, Flora Tallinn, was die Europa League angeht. Musste ich schon lachen wegen Flora, dachte ich mir, oh ja, jetzt dürfen Floristen auch schon mitkicken.
Flora und Fauna.
Ob dann auch Bäume auf dem Blatt stehen, man weiß es nicht.
nee, geht nicht, darf man nicht, haben wir letzte Woche besprochen.
Eben,
von 2 Wochen besprochen.
Wir dürfen es einfach nicht und deshalb, Flora Tallinn, es klingt so ein bisschen für mich nach Freilos für Frankfurt.
Ja, aber das denkt man halt immer, so. Flora Tallinn kommt aus Estland, ist da momentan Tabellenführer und ja, Gonzalo Paciencia, der Stürmer von der Eintracht, sagt eben auch, du darfst dieses Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das ist schon viel zu oft passiert. Ich denke an Freiburg, ich denke an Mainz, die ihre erste Qualifikationsrunde jemals verloren haben. Und die wissen halt, für Flora Tallinn, die haben halt nichts zu verlieren. Die können alles reinhauen. Das ist halt immer noch quasi gefühlt ein DFB-Pokalspiel. Und Frankfurt, werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, der Kader steht noch nicht. Nee. Da spielen Spieler, die wissen nicht, ob sie nächste Saison Stammspieler sein werden oder ob sie vielleicht nicht gebraucht werden. Und Flora Tallinn, die können da komplett befreit aufspielen.
Vor allem bei einem, der Sieger der beiden spielt ja irgendwie gegen Veni Vidi Vidi. Oh Gott, schlechtes Wort. Oder gegen Vaduz. Also entweder guckt man halt Vaduz aus der Wäsche oder halt...
Oh.
Bei einem Satz zwei schlechte Wortspiele. Top das.
Nee, da will ich gar nicht. Da will ich gar nicht am Ende oben stehen, ey.
Aber ja, für Frankfurt... wie gesagt, wir haben ja schon vor ein paar Wochen gewitzelt darüber, dass für die Frankfurter die Saison losgeht, wenn alle noch im Sommerurlaub sind. So ist es jetzt auch irgendwie der Fall. Die müssen sich
ja,
jetzt schon darauf vorbereiten.
Ist jetzt am Donnerstagabend. Das genau. Heißt, wenn ihr die Folge hört, das Spiel schon absolviert. Wir hoffen auf einen Frankfurter Sieg, denn wir haben alle Bock auf eine ähnliche Saison, wie wir sie letzte Saison hatten von den Frankfurtern, die ja bis ins Europa League Halbfinale durchgestoßen sind.
Haben ja auch gesagt, sie wollen es machen wie beim DFB-Pokal, erstmal gucken und dann gewinnen. Und
ja.
Wenn sie das hinbekommen, ja. gerne. Hätte ich
und dann
drauf.
Gegen Ulm rausfliegen, ne?
Ja, der DFB-Pokal, da freue ich mich aber auch schon drauf, wenn wir den analysieren dürfen, wenn der gespielt worden ist, weil da habe ich so Bock drauf. Also bei den Spielen.
Übelburg.
Ich empfehle jedem nochmal, ich meine, das war die zweite Folge von uns, da einfach mal nochmal nachzuhören, was wir da so gesagt haben bezüglich DFB-Pokal. Und dann bin ich echt gespannt, inwiefern unsere Prognosen aufgegangen sind mit unserem Underdog-Helden Alemannia Aachen. Habe richtig Bock drauf. Aber auch richtig Bock drauf, einfach auch dann auch zu schauen, wie sich die Gruppenphase der beiden internationalen großen Turnieren zusammenwirft. FK Krasnodar gegen FC Porto ist noch ein Spiel in der Qualifikation in der dritten Runde. Das sind halt auch zwei Mannschaften, die können auch genauso gut auch mal in der Gruppe gegeneinander spielen.
Also ja, locker.
Was da dieses Jahr auch Ajax dann noch gegen PAOK Saloniki, irgendwie die Griechen darf man irgendwie auch nie unterschätzen. Die haben irgendwie immer so ein geheimes Ass im Ärmel und deshalb, also ich habe einfach nur Bock drauf. Freue mich jetzt vor allem auch, dass wir dann halt auch in zwei Wochen einfach dann auch final sagen können, das und das sind die Spiele. Weil wenn du dann wieder in Deutschland bist, können wir ja endlich auch mal wieder Donnerstagabend aufnehmen.
Ja, ganz normal, wie es gehört auch. Und nicht Mittwoch. Bei mir ist ja gerade Mittwochmorgen.
Ja, bei mir ist Dienstagnacht. Dienstag auf Mittwochnacht. Ach ja. Aber das gehört auch mal dazu. Ich finde, wir quatschen halt gefühlt auch nur noch drüber, wenn wir Podcasts machen.
Ja.
Deshalb, also das ist schön, man kommt zusammen, man findet sich wieder. Und sich wiederfinden, sich wiederfinden ist auch ganz wichtig nach einer Verletzung. Und damit kommen wir auch schon.
Oh, Domme.
Ja. Kommen wir auch schon zu unseren dieswöchigen.
Seidel und Klösters. Top 3.
Ja, wir haben uns drei Spiele rausgesucht, was Verletzungen angeht, unsere Top 3. Eigentlich sind wir erst drauf zu sprechen gekommen mit dem Fall Ginczek, weil Ginczek schon wieder verletzt ist und er ist so das Sinnbild für einen Stürmer, der an sich Riesenpotenzial hat, wenn er nicht immer so extrem verletzt wäre. Und haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal so ein bisschen die man könnte es schon fast Flop 3 nennen, die Top 3.
Ja, es ist keine Top 3, es ist wirklich sehr schade.
Ja,
das
einfach
ist wirklich sehr, sehr schade.
Sehr schade, wie Karrieren kaputt gehen. So. Deshalb würde
genau.
ich sagen, fangen wir mal mit deinem Platz 3 an.
Okay, mein Platz 3, gar nicht so ein altes Beispiel. Alvaro Dominguez, Ex-Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach, auch für die spanische Auswahl schon gespielt, hat seine Karriere leider mit 27 Jahren beenden müssen, aufgrund von anhaltenden Rückenbeschwerden und hat dann ja damals ein sehr emotionales Video gemacht mit dem Statement, ja, ich bin jetzt halt Sportinvalide. Und das halt mit 27, nicht schön zu hören. Sehr, sehr schade.
Ja, sehr, sehr schade. Bei mir ist auf Platz 3, weil es eben mich auch als VfB-Fan ein bisschen tangiert hat, Holger Badstuber. Auch ein Spieler, der den Sprung zur Weltklasse einfach nie geschafft hat, weil ihn immer irgendeine Sehne oder ein Muskelfaserriss einfach, oder ein Kreuzbandriss, ich glaube, Schambein hat er sich auch schon verletzt. Also er ist einfach extrem anfällig und hat sich damit einfach, ja, ein bisschen die Karriere auch verbaut, was halt so schade ist, weil er hat ja mit Bayern alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann. Und man muss einfach sagen, es ist extrem schade.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Holger Badstuber war ja nie so wirklich der Teil vom Bayern-Kader, den er hätte sein können, als er damals angefangen hat unter Louis van Gaal. Wirklich unfassbare Runden gespielt, richtig starke Leistungen gebracht und dann halt kurz vorm Champions-League-Triumph verlässt ihn das Kreuzband, reist da, kommt er zurück, nach 2 Wochen reißt das Kreuzband schon wieder und das ist wirklich sehr, sehr schade bei Badstuber. Ein großer Fall eben mit Was wäre, wenn.
Ja, was wäre, wenn.
Mein Platz 2 hat auch ein bisschen was mit Was wäre, wenn zu tun. Hättest du Badstuber nicht genommen, wäre Badstuber mein Platz 2. Aber jetzt ist mein Platz 2 René Adler.
Oh ja.
Kurz vor der Weltmeisterschaft 2010, in die er eigentlich als Nummer 1 gehen sollte. Ja, hat sich auch zu stark verletzt, kam schwer zurück. Neuer hat ihn bei der WM ersetzt, Bernd Leno hat ihn bei Leverkusen ersetzt und kam dann eben nie wieder mehr so in den Tritt, in den er kommen sollte und hat jetzt auch im Sommer seine Karriere leider beenden müssen.
Bei mir auf Rang 2 ein Spieler, der trotzdem noch regelmäßig oder hin und wieder seine Leistung abrufen kann, aber finde ich einfach seine Karriere auch anders verlaufen, also die hätte anders verlaufen können, wenn einfach nicht so krass oft verletzt gewesen wäre, ist bei mir Sven Bender. Er ist auch der Spieler mit den meisten Verletzungen in der Bundesliga seit den letzten 9 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Immer geplagt, kriegt irgendwie immer eins ab und man hat immer das Gefühl, jetzt kommt er stärker zurück, aber so nach jetzt den ganzen Jahren ist halt jetzt irgendwie auch langsam der Zug abgefahren. Muss man leider sagen, Sven Bender, ich habe ihn noch vor ein paar Jahren als einer der stärksten Verteidiger überhaupt gesehen, was der deutsche Kader hergibt. Aber eben auch durch Verletzungen, muss ich sagen, leider extrem gesunken im Ranking. Damit leider bei mir auf Rang 2.
Sehr traurige Story mit Sven Bender. Mein Platz 1, Sebastian Deisler. Wenn Verletzungen einen die Karriere versauen, bei ihm war es das Knie, bei ihm kam dann irgendwann Depressionen dazu, hat dann viel zu früh seine Karriere beenden müssen, Riesentalent gewesen damals, hätte Deutschland eigentlich zur WM 2006 bringen sollen, kam leider Gottes nie dazu, deswegen eine sehr tragische Story und deswegen mein absolut unangefochtener Platz 1, Sebastian Deisler.
Das ist jetzt krass, weil dem wollte ich eigentlich auf Rang 1 nehmen, weil das auch ein Spieler ist, wo mein Vater damals auch schon gesagt hatte, einer der begnadetsten Fußballer wahrscheinlich, die der deutsche Fußball jemals hervorgebracht hat, aber extrem anfällig, was Verletzungen anging. Und dann, wie du schon gesagt hast, das Knie hat dich gemacht, auch freistoßtechnisch 1A, was er da im Fuß hatte. Ich habe mir dann noch überlegt, einen anderen Spieler, den man nehmen könnte, was Verletzungen angeht, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, weil er halt jetzt wieder zu Topform hochkommt oder wieder ankratzen könnte, das ist Mario Götze. Er hat auch noch ein paar Jährchen vor sich. Ist jetzt notgedrungen mein Rang 1, weil ich wollte eigentlich auch den Deisler nehmen, aber damit wir uns hier nicht doppeln, nehme ich Mario Götze nach seiner Verletzung, finde ich. Jetzt so langsam beim BVB kommt er wieder ein bisschen mehr zum Zuge, bringt auch wieder mehr Leistung. Ich glaube einfach seine Stoffwechselkrankheit, er hat sie langsam einfach unter den Griff bekommen und kann jetzt ein bisschen wieder freier aufspielen. Und man muss auch sagen, so ein bisschen dieser mediale Hype und Trubel ist jetzt auch so ein bisschen wieder weg. Und ich glaube, das tut ihm auch ganz gut.
Ja, ich hoffe, dass bei ihm alles wieder so im Lot ist und er wieder an seine Leistung anknüpfen kann. Ja, das waren unsere Top 3.
Ja, vielleicht ballert er uns ja nochmal zu einem WM-Titel.
Hätte ich nichts dagegen.
Kann er gerne machen.
Nichts dagegen. EM 2020 kann er auch machen, je nachdem.
Kann er sich ja melden, welches er macht, damit wir Bescheid wissen. Mir geht es einfach nur um die Tippquoten, ich bin ganz ehrlich.
Okay, sehr gut.
Ah, und so ist aus unseren geplanten 15 Minuten auch schon wieder fast 22 geworden. Und deshalb machen wir jetzt ganz schnell den...
Der faktlos Netzfund.
Der Netzfund der Woche, der kommt dieses Mal wieder mal von mir. Und mein Netzfund ist ein Video von dem Stürmer Josef Martinez, der spielt für Atlanta United in der MLS. Dommel weiß genau, um was es geht. Dommel weiß genau, um was es geht. Ja, Josef Martinez, der Stürmer, hat eine sehr interessante Elfmeter-Taktik, nämlich läuft er an und bevor er schießt, macht er immer noch so einen kleinen Hüpfer mit seinem linken Fuß, um dann aufzukommen und dann zu schießen. Das hat auch in manchen Situationen gut geklappt.
Bei gut geklappt warst du weg.
Ja. Jetzt bin ich hoffentlich wieder da. Ja, es hat oft geklappt. DC United in Simone Sarzamanier hatte das Ding drüber gehauen. Aber als kleinen Trost, Josef Martinez hat kurz danach nochmal in der 90. Minute das 2-0 für Atlanta gemacht. Und die haben somit das Spiel auch gewonnen.
Yay.
So. Gut, ich denke, es wird Zeit für die erste Pause.
Ich würde auch sagen,
die nicht zwangsläufig durch einen Telefonanschluss kommt.
Das war unser erster Themenblock Aktuelles. Jetzt holen wir gleich die nächste Rubrik. Wir haben jetzt natürlich, für die treuen Hörer werden es merken, Aktuelles nach vorne geschoben, denn jetzt gibt es eine neue Rubrik. Die neue Rubrik in der Rubrik, die heißt Liegenwahn. Darüber quatschen wir gleich. Jetzt trinken wir erstmal ein kurzes Schlückchen und dann sind wir zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Zurück nach der ersten Pause, zurück bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Hier bei meinsportpodcast.de und zurück mit der neuen angekündigten Rubrik Liegenwahn, denn Turnierquatsch ist vorbei, Liegenwahn steht an und ja, starten wir direkt mit der dritten Liga, letzte Woche angefangen und gleich mal ein sehr unterhaltsamer Spieltag gewesen, würde ich sagen.
Ja, massig Tore, viele Überraschungen, kurzer Spoiler, bei Sonstiges geht es auch nochmal kurz um die dritte Liga. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr überraschender Spieltag, wie schon gesagt, viele Tore. Duisburg gleich mal mit einem Ausrufezeichen gegen Groß Asbach, 4-1 gewonnen, stehen jetzt schon mal immerhin mal für eine kleine Woche auf Rang 1, wo sie sich auch wahrscheinlich...
Was ist denn eine kleine Woche?
Kann sich am Freitag schon ändern. Da ist ja nicht ganz eine Woche. Dann sind es noch 6
okay,
Tage.
Okay.
Ein kleines Wöchchen.
Wöchchen.
Ich denke mal, Duisburg hätte auch nichts dagegen, wenn sie am Ende der Saison da stehen. Auf dem ersten Tabellenplatz.
Nee, das haben sie echt nicht.
Das für mich außerkorne Spitzenspiel in der dritten Liga mit Magdeburg-Braunschweig waren 4-2 für Braunschweig, auch direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt.
Dreierpack von Martin Kobylanski, richtig, richtig krank.
Und was auch richtig krank war, die Aufholjagd von Viktoria Köln gegen Hansa Rostock. 3-0 lag Rostock in Führung und dann hat sich mal kurz Viktoria Köln gedacht, gut, wir haben einen Bunyaku, der ist zwar alt, aber auch mit dem Rollator trifft er das Tor und der hat sie dann immerhin noch zum 3-3 geschossen, buxiert und damit ein Ausrufezeichen des Aufsteigers, der Viktoria Köln, wieder ein bisschen, wie ich habe es ja schon gesagt, so mein Geheimfavorit für gefährliche Aktionen und für ein sehr risikoreiches Spiel. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe es mir angeguckt, ich wurde nicht enttäuscht.
Ja, das glaube ich dir. Ich habe auch direkt an dich denken müssen, an deine Prognose von letzter Woche, dass du die Viktoria ja als Mitaufstiegsfavorit siehst. Und bisher wurdest du nicht wirklich enttäuscht. Ja, schauen wir auf die anderen Aufstiegsfavoriten, die wir genannt haben. Kaiserslautern nur mit einem 1:1 gegen Unterhaching. Da Berg noch nicht so gebebt, wie er es eigentlich die Saison hätte tun sollen.
Ja.
Und außerdem der KFC Uerdingen mit einem sehr mühsamen und sehr glücklichen Sieg gegen den HFC, gegen die Hallenser. Frank Evina war der Torschütze. Aber wirklich souverän war das da noch nicht, was die Mannschaft von Heiko Vogel da auf das Feld gebracht hat. Aber es ist das erste Spieltag, ich denke, groß zu deuten gibt es da noch nichts, würde ich sagen.
Nee, man kann da jetzt natürlich noch keine großen Prognosen, Halleluja, das reimt sich sogar noch, abgeben. Aber was mich ein bisschen freut, Waldhof Mannheim immerhin mit einem Unentschieden gegen Chemnitz, das darf man auch nicht zu niedrig ansetzen. Ich glaube einfach für Waldhof Mannheim ein sehr geglückter Start mit dem 1:1. Ist ein Achtungserfolg, finde ich, kann man durchaus so sehen. Chemnitz ja auch eine Mannschaft, die wahrscheinlich auch größere Ziele hat, nachdem sie jetzt auch wieder aufgestiegen sind, auch mal mittelfristig die Drittliga A zu halten oder vielleicht auch B mal den Sprung in die Zweitklassigkeit zu schaffen. Von dem her, Mannheim, Respekt.
Ja, im Duell der Aufsteiger, faires 1:1, kann man nicht arg viel dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es bei Chemnitz direkt schon mal in Richtung Liga 2 gehen kann. Gab genug Missmanagement in den früheren Jahren und ich denke, da sind die jetzt erstmal froh, wieder in der dritten Liga gelandet zu sein. Und ja, es war ein sehr unterhaltsamer Spieltag. Es hat sich, wie ich finde, noch nicht wirklich viel abgezeichnet, gerade nicht was nach unten. Gab wirklich nur wenige sehr überzeugende Siege. Und das war zum Beispiel Braunschweig gegen Magdeburg, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Magdeburg irgendwie unten drin stehen wird.
Ja.
Das war der Duisburger Sieg. Und auch Köln gegen Rostock, da kam, keine Ahnung, meinem Empfinden nach konnte man da noch nicht so wirklich sehen, was die Saison bringen wird. Aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, die Drittliga-Saison wird dieses Jahr richtig, richtig geil werden.
Ich glaube auch. Also ich habe jetzt, ich mache jetzt auch gleich mal den Sprung zum nächsten Thema. Wir haben ja auch die zweite Liga jetzt mit unserer kurzen Analyse mit drin. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mich die zweite und die dritte Liga insgesamt mehr catchen wird als die Bundesliga dieses Jahr. Weil allein
100%ig, gar keine Zweifel daran.
Weil allein, wenn ich mir gucke, was für Clubs in der zweiten Liga rumtümpeln und vor allem auch, was für Mannschaften um die Existenz kämpfen in Liga 3, ey, das macht richtig Bock auf eine geile Saison. Und gerade auch in der zweiten Liga, wenn wir auch gleich mal den Sprung rüberwagen, um mal ein bisschen kurz und knackig, um uns auch mal an unsere Vorgaben zu halten.
Unbedingt.
Wir wollen, also ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht auch ein bisschen drüber quatschen, wer denn wirklich jetzt die krassen Aufstiegsfavoriten sind und auch die Abstiegsfavoriten, weil ich habe mir da wirklich einen Kopf zerbrochen heute, weil ich einfach auf keinen grünen Zweig gekommen bin. In den ersten 30 Minuten mir wirklich drei Aufsteiger für die Bundesliga festzumachen.
Das ist wirklich schwer, kann man nicht sagen. Es gibt so viele Teams, die da nach oben gehören, die da das Potenzial zu haben. Namen nenne ich mal jetzt noch nicht. Deswegen, Domme, fang doch einfach mal ganz klassisch an. Wen siehst du am Ende des Jahres unter den letzten drei?
Oh, fangen wir von unten an, gerne. Die letzten drei, da spielt für mich leider der VfL Osnabrück eine Rolle, was die letzten drei Plätze angeht.
Okay.
Findest du es schön, dass die Bremer Brücke mal wieder vertreten ist auf dem Atlas der zweiten Bundesliga? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Truppe einfach hält. Also es tut mir leid für alle, die jetzt uns aus Osnabrück zuhören und die dem Verein zugewandt sind. Mir fehlen die ganz krassen Zugänge bei Osnabrück und mir fehlt irgendwie so wo ich so sage, dieser Spieler leitet sie zusammen mit zwei anderen wieder ganz, also einfach ins gesicherte Mittelfeld.
Okay, weiter. Kann ich schon mal vorspoilern, Osnabrück sehe ich auch unter den letzten drei.
Dann eine Meinung, die mit denen ganz wenige mitgehen. Da haben wir uns heute auch schon heftig gestritten. Also und zwar haben wir mit dem Kumpel im Geschäft schon drüber auch schon ein bisschen geredet gehabt, weil ich ihn halt auch gefragt habe, wen sieht er hier unten? Und dann habe ich SV Sandhausen genannt. Und da waren wir uns gar nicht einig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sandhausen... Klar, der Schlussspurt letztes Jahr, Hut ab, echt geil, waren gefühlt schon abgeschrieben. Und dann trotzdem nochmal so stark zurückzukommen, das ist schon echt gut. Das ist auch cool und da hat sich auch Sandhausen das Lob verdient. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das dieses Jahr besser machen.
Boah, da bin ich komplett anderer Meinung.
Ich sag ja, das spaltet richtig.
Da bin ich zu 5000% anderer Meinung. Ich bin sowas von überzeugt von diesem Sandhäuser Kader, dass ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die scheitern werden dieses Jahr.
Ich glaube nicht, dass die in Wood vorne drin ersetzen können. Ich glaube es nicht.
Ja, aber die haben jetzt Biada geholt aus Kaiserslautern, Aziz Bouadouz zurückgeholt, Mario Engels aus die Niederlanden geholt. Im Mittelfeld haben sie sich mit Philipp Türpitz verstärkt, Ivan Paurevic auch einen Neuzugang, den man nicht unterschätzen darf. Dann eben noch für die Abwehr jetzt Gerrit Nauber aus Duisburg geholt.
Und ist ja im Endeffekt nicht zu vergessen, auch abgestiegen,
Dennis Diekmeier. Ja, aber dennoch, ich glaube einfach, die könnten richtig gut funktionieren, die Sandhäuser. Ich glaube, gesichertes Mittelfeld und mit Uwe Koschinat einfach ein Trainer, der Ahnung hat.
Ja, Koschinat, wie gesagt, also Hut ab vor der Leistung. Wenn ich kann mir halt vorstellen, dass bei Sandhausen wieder so ist, die haben mal wieder so eine Durchstrecke, dann kommt wieder ein neuer Trainer und dann gibt es halt entweder sowas wie mit Koschinat, das halt entweder läuft oder du gehst halt irgendwie komplett unter.
Weiß nicht, weil eigentlich hat es bei Sandhausen immer gut funktioniert. Haben jetzt mit Kenan Kozak lange Zeiten wirklich einen Trainer gehalten, auch der direkt durch Koschinat ersetzt wurde. Also ich denke, die gehen da schon Hand in Hand. Aber ja, wir werden sehen. Dann kurz zu meinem zweiten sicheren Absteiger. Ist der zweite Aufsteiger ist der SVW in Wiesbaden. Ähnliches Problem wie bei Osnabrück für mich. Ich sehe einfach nicht diesen einen Spieler, der die rausholen kann. Klar, Manuel Schäffler kann immer mal den Unterschied machen, aber ich.
Aber halt auch nicht über 34 nicht. Spieltage, ganz ehrlich.
Genau. Genau, das ist mein Punkt. Somit sehe ich zwei der drei Aufsteiger auf jeden Fall wieder unten. Dann kann ich schon mal sagen, Karlsruhe steht bei mir nicht unter den letzten drei, denn ich glaube, auf dem Relegationsplatz landet dieses Jahr Erzgebirge Aue.
Ja, also. Das ist jetzt wieder ganz witzig. Also, wie gesagt, wir sprechen uns nicht vorher ab, aber bei mir sind es auch zwei Mannschaften, wo ich mich einfach nicht festlegen kann. Und das ist entweder Erzgebirge Aue oder Greuther Fürth.
Die spielen gleich am ersten Spieltag gegeneinander. Wie geil ist das denn?
Ja, also die spielen sich für mich gefühlt. Also, einer von den beiden wird 15 oder der andere geht auf den Relegationsplatz. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Erzgebirge Aue eine Rolle spielt. Klar, wenn man es jetzt natürlich nach dem Alphabet geht, Tabellenerster, Halleluja, das ist auch nicht mehr.
Können sich drüber freuen.
Aber
sehr schön.
Aue und Fürth, ich sehe da auch einfach zu wenig Potenzial in dem Kader. Und wo ich halt so sage, das ist eine Truppe, weißt du, das ist eine Mannschaft, das fehlt mir so ein bisschen.
Weiß nicht, das kann ich nicht einschätzen. Es ist ein ähnliches Problem wie bei Wien Wiesbaden. Aue hat einen sehr starken Spieler, das ist Pascal Testro.
Ja.
Aber der wird die Leistung auch nicht über 34 Spieltage liefern können. Deswegen weiß ich nicht, ob Aue das schaffen kann. Ich sehe den Rest der Liga halt auch einfach als viel zu stark an. Gut, dann nach den letzten drei darfst du gleich dich mal in die Mammutaufgabe machen. Aufsteiger.
Ich bin jetzt im Endeffekt, ich habe jetzt auch nach Sympathie entschieden, weil wenn ich jetzt wirklich nach Fakten gehe, dann habe ich im Endeffekt jetzt 8 Namen, die ich nenne.
ja, so ist es bei mir auch.
Deshalb gehe ich mit Sympathie und deshalb sehe ich auf dem Relegationsplatz, ich fange bei Rang 3 an, den FC St. Pauli.
Oh,
ich
das ist ja wirklich nur Sympathie.
Ja, nicht nur Sympathie, ich glaube einfach, dass da jetzt was kommen muss bei Pauli.
Also sowieso.
Nachdem sie letztes Jahr ja wirklich katastrophal nicht aufsteigen wollten, müssen sie es dieses Jahr einfach unter Beweis stellen. Ganz ehrlich.
Okay, ja, St. Pauli, krasse Pick. Ich sehe auf dem Relegationsplatz den ersten FC Nürnberg.
Okay. Na gut, haben sich ja auch gut, also wenn sich jemand gut verstärkt hat, dann ist es gerade Nürnberg.
Ja, haben sich wirklich stark verstärkt, haben Matenia halten können.
Madeiros aus Lissabon bekommen.
Ich sehe Asker Sørensen, den sie aus Regensburg bzw. aus Salzburg geholt haben, würde ich als gute Ergänzung. Olli Sorg, der von Hannover gekommen ist, nicht zu vergessen. Nico Dovedan, der viel, wahrscheinlich eine gute Rolle spielen wird. Dann eben, wie du es gesagt hast, Juri Medeiros, Felix Lohkämper nicht zu unterschätzen. Genauso wie Fabian Schleusener.
Handwerker nicht
Tim zu Handwerker aus Köln. Boah. Also ich glaube, Nürnberg geht da mit ganz viel Ahnung ran und sehe sie am Ende des Jahres auf dem Relegationsplatz. Siehst du auf zwei?
Ich sehe auf Rang 2. Ich mache das Hamburger Duo komplett. Ich sehe den HSV als direkten Aufsteiger dieses Jahr.
Ja, ich auch. Keine Frage.
Die haben sie auch richtig, richtig zum ersten Mal verstehe ich teilweise die Transferpolitik vom HSV und die haben einfach eine hungrige Truppe, finde ich, zusammengestellt, die auch, wenn ich mir so die Namen lese, bis auf vielleicht jetzt Hinterseher, eine Truppe, wo ich mir auch vorstellen kann, die ist jung, wild und bissig und könnte es schaffen, diese neue Ära beim HSV einzuleiten.
Gar keine Frage. Also für mich ist das gar, ich muss wirklich sagen, ich war mir noch nie so sicher bei Mannschaften, wie ich es jetzt beim HSV bin. Denn wirklich sich schlau verstärkt einfach. Spieler geholt, die zweite Liga kennen. Spieler geholt, die...
Eben. Die nicht einfach nur irgendwelche Namen gedroppt, sondern halt auch wirklich nach mit System sich verstärkt.
Genau, so da nehme ich Namen rein wie Everton aus Nürnberg, Tim Leibold, ja. Adrian Fein, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, David Kinzombie nicht zu vergessen, ja. Sonny Kittel natürlich. Und ich glaube, der HSV wird Spaß machen dieses Jahr.
Ich glaube auch. Also der HSV, nach all der Häme und all den schlechten Witzen, glaube ich, dass man sich dieses Jahr ein bisschen davon befreien kann. Und wen sehe ich auf Rang 1? Gute Frage. Ich habe zwei Mannschaften. Und mit einer sympathie ich sehr arg, weil es mein Lieblingsclub ist, wo ich es mir aber nicht vorstellen kann. Also ich glaube nicht, dass der VfB dieses Jahr aufsteigt. Und ich glaube, meine Überraschungsmannschaft dieses Jahr, die kaum jemand auf dem Zettel hat, aber die Mannschaft, die einfach aufsteigen muss, das ist für mich der VfL Bochum.
Boah.
Eine Mannschaft, die seit Jahren rumtümpelt, wo man sich einfach denkt, ey, ihr verschwindet langsam in der Irrelevanz und jetzt müsst ihr langsam einfach mal wieder kommen. Und ich
muss sagen, so hart es klingt, Bochum ist schon lange in der Irrelevanz verschwunden. Lange nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun gehabt, lange wirklich schlechte Entscheidungen getroffen.
Ja, einfach nur dumm. Und wer weiß, vielleicht lernt man ja auch mal aus.
Na, ich muss sagen, der beste Schritt diesen Sommer in Bochum war das neue Heimtrikot und sieht wirklich geil aus. Ansonsten sehe ich wirklich kaum neue Verstärkungen, die Bochum so weit nach vorne bringen, dass sie aufsteigen. Ich gehe da voll gegen dich und sage, der VfB steigt auf und Bochum wird absolut nichts mit dem Aufstieg zu tun haben.
Ja, also wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass der VfB aufsteigt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst gerade vor der Transferpolitik. Und jetzt ja auch mit der weiteren Verletzung, wie heißt er, Kara, mir liegt es auf der Zunge, auf jeden Fall.
Kalajdzic.
Mit ihr allem gerissen, was man sich an Bändern im Knie reißen kann. 8 Monate
so,
irgendwie.
So schade.
8 Monate irgendwie weg, hat das Testspiel gegen Freiburg echt stark beschritten und ist halt einfach ärgerlich. Und wenn jetzt auch noch Donis weggeht zu Moskau irgendwie für 11 Mille oder dann ist halt einfach, dann sage ich, dann muss sich eine Mannschaft erst finden und dann ist es vielleicht besser, wenn diese Mannschaft nicht direkt aufsteigt, finde ich.
Ich glaube trotzdem,
Hamburger Weg gehen.
Ich glaube trotzdem, dass es passieren wird.
Mich würde es freuen.
González eine zu gute Saison spielen.
Da glaubt mir auch keiner, dass das das versteckte Talent ist beim VfB González. Glaubt mir keiner, aber der wird so aufgehen dieses Jahr.
Und Clement und Karazor sind zwei wirklich sehr gute Verstärkungen fürs Mittelfeld. Dann, ich finde die Torhüterposition überragend verstärkt mit Kobel und Bredlo, zwei Torspiele, die du sowas von ohne Probleme auf die Eins stellen kannst. Ich sehe den VfB als Aufsteiger.
Dann kommen wir auch schon zum...
Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche.
Neue Kategorie im Kategorien-Podcast, faktlos.
Und unser Topspiel der Woche, passend zum VfB, es ist einfach der Saison-Opener der zweiten Liga. Halleluja, besser kannst du es nicht legen.
Ganz auf entspannt, ja. Ich denke, geileres Topspiel findet man jetzt die Tage kaum. Und das ist der VfB Stuttgart gegen Hannover 96.
Ron-Robert Zieler.
Genau, Ron-Robert Zieler kehrt direkt mal zurück. Und ja, ist gleich mal ein Kräftemessen von zwei Mannschaften, die aufsteigen wollen. Hannover haben wir jetzt beide nicht genannt. denke, auch beide bewusst nicht genannt.
Ja.
Aber die Männer aus Hannover wollen auf jeden Fall aufsteigen. Haben sich auch eigentlich recht gut verstärkt. Marvin Ducksch für die Sturmzentrale geholt. Genauso wie Cedric Teuchert eben. Dann weiterhin so Spieler halten können wie Linden Meiner oder Florent Muslia, die beide auch letztes Jahr in der Bundesliga gut funktioniert haben. Und eben, wie du es gesagt hast, Ron Robert Zieler. Also wird wirklich interessant zu sein, zu sehen, was bei Hannover alles passieren wird. Weil ich glaube, der Stress drumherum ist noch größer als beim HSV oder beim VfB.
Ja.
Und deswegen.
Weil man hat ja auch mit Kind eine Personalie, die ja auch ständig negativ in den Schlagzeilen steht. Und
genau, und ich glaube nicht, dass es der Mannschaft gut tun wird.
Ja. Ja, also ich bin auch mal ganz gespannt. Wenn es einen Sieger gibt, ist auf jeden Fall eine von den beiden Absteigern über Nacht auf Rang 1 und einer von den beiden Absteigern über Nacht auf Rang 18. Sind doch schon mal schöne Voraussetzungen für ein Topspiel. All or
genau,
nothing.
Und, ja, und ich denke, da können wir dann auch gleich mal die Kategorie Topspiel der Woche ein bisschen erklären. Topspiel der Woche wird sich jetzt über das komplette Fußballjahr hindurchziehen. Dommer und ich wählen jede Woche unser Topspiel aus und geben unsere Tipps dafür ab. Und am Ende des Jahres gibt es eine Tippspieltabelle. Einer ist Erster, der andere ist Letzter bei einer Tabelle von 2. Und für den Verlierer, all or nothing. Für den Verlierer suchen wir uns irgendwas Nettes aus. Für den Gewinner auch. Es gibt die klassische Tippspieltabelle, das heißt Sieg. Richtiger Sieg gibt 1 Punkt, richtige Tordifferenz gibt 2 Punkte und richtiges Ergebnis gibt 3 Punkte.
Und deshalb hole ich mir auch, ich sah mir gleich die ersten 3 Punkte für die Saison ab mit einem locker flockigen 2-0 für den VfB.
Boah, nee, das wollte ich tippen.
Yes.
Okay, dann sage ich, das wird ein sehr, sehr geiler Saisonauftakt und tipp auf 4-1.
Oh, 4-1 im VfB, du, ich küsse dein Auge, wenn es passiert.
So, und, das notiert, 2-0 VfB und 4-1 VfB.
Dann hätten wir auch das Topspiel der Woche. Nächste Woche werden wir, wenn wir uns dann auch mal wieder gegenüber hocken, wahrscheinlich ein bisschen mehr analysieren beim Topspiel der Woche. Aber ich würde sagen, jetzt mal so fürs erste Mal reicht's. Und wir haben unsere Tipps abgegeben und jetzt, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, das ist der...
Der Artikel der Woche.
Ja, mein Artikel der Woche behandelt diesmal Fans von Dortmund 2 werden dieses Erlebnis fühlen und spüren. Und zwar geht's geht's um die rote Erde im wahrsten Sinne und zwar um Ascheplätze im Fußball. Ich kann so viel schon mal spoilern. Es geht nachher nämlich bei uns ein bisschen um Kunstrasen. Und daher gibt's jetzt eben auch die Debatte zu sagen, hey, wie wär's denn eigentlich mal wieder mit Ascheplätze? Von Elf Freunde, ich meine, der kam gestern. Also bei uns ist jetzt Mittwochmorgen, das heißt, er kam am Dienstag. Dienstagmorgen kam dieser Artikel raus. Kann ich jedem nur empfehlen, durchzulesen. Es weckt so ein bisschen diese alte Fußballromantik wieder in einem aus. Oh. Wenn man sich das durchliest und sich so denkt, jawohl, es geht irgendwie um die D-Jugend von DJK Eintracht Borbeck gegen TGD Essen West. Weiß ich, meine so, du bist schon, mehr Pott geht nicht. Roter Rasen, geil. Schöner Artikel, Elf Freunde, mein Artikel der Woche. Und das heißt, wir gehen jetzt mal wieder in eine entspannte Pause, oder?
Ja, bin ich voll dabei.
Das heißt, dann machen wir jetzt ein entspanntes Päuschen nach dem Artikel der Woche.
Genau.
Und dann kommt unsere Lieblingsrubrik wieder zurück.
Lieblingsrubrik. Ja, bald gleich sind wir wieder zurück mit Transferzeugs.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. 2 Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf meinsportpodcast.de. Wir nehmen mal wieder Seidel und Klöster Goes International. Du bist immer noch in Australien. Ich heute in meinem Zimmer, deshalb muss ich mich ein bisschen für die Audioqualität entschuldigen. Aber es ist um diese Uhrzeit einfach nicht anders möglich, ohne dass ich irgendwie Drohbriefe von meinem Nachbar bekomme.
Wie wahr.
Und deshalb hocke ich jetzt hier in meinem stillen Kämmerlein und spreche in meinen Schrank rein, so halb. Der ist aber, der hat keine Wand hin, deshalb klingt es trotzdem madig. Also ich könnte eigentlich gefühlt auf dem Boden aufnehmen. Aber
stark.
Nevertheless, wir haben unsere Lieblingsrubrik jetzt nicht mehr auf 2, sondern auf 3. Bei alle guten Dinge sind 3. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir endlich zum Transferzeugs. Oder besser gesagt, Transferquatsch, denn heute ist echt viel Quatsch dabei. Und ich würde auch sagen, wir fangen gleich mit der krassesten Story an. Und zwar. Yeah. Gareth Bale. Halleluja!
Gareth Bale, ja, 6 Jahre jetzt schon bei Real Madrid und wird quasi halt einfach rausgeschmissen von dem
Zidane.
Trainer Zinedine Zidane, der halt einfach gesagt hat, ja,
Bruder, kannst du vielleicht neue Clubs suchen, weißt du, ich plane eher
ich
mit
hoffe,
anderen.
Ich hoffe, dass er morgen schon weg ist und ja, ich hoffe auf einen baldigen Wechsel. So der Wortlaut von
nicht Bruder muss los, sondern Bale muss los.
Bruder, bitte geh. Und das finde ich halt wirklich, das finde ich krass, weil es geht um Gareth Bale, einen wirklich sehr verdienten Spieler für Real Madrid. Wenn du überlegst, der hat in 2 Champions League-Finals entscheidende Tore geschossen.
Und vor allem ein schöner als das andere.
Und dann so vom Hof gejagt zu werden, das ist halt alles andere als die gute englische Art.
Ja, alles andere außer königlich.
Wirklich, also wirklich. Und das zeigt halt auch irgendwie so ein kleines Muster von Real Madrid, wenn man überlegt, wie ein Raúl damals verabschiedet wurde, wie ein Iker Casillas vor allem damals verabschiedet wurde. Nicht von wegen, ja, danke für deinen Einsatz, danke für dies, für das, sondern nee, geh einfach. Wir brauchen dich hier nicht mehr.
Tschüss.
Und das finde ich wirklich.
Und was hat er gekriegt? A Ticket. One way.
Ja, Bale, so, das ist
bei Bale finde ich halt krass, er wurde nie gewertschätzt, habe ich das Gefühl. In seiner kompletten Laufzeit bei Real war er immer der Buhmann.
Ja, auf gar keinen Fall wurde er gewertschätzt. Das stimmt einfach. Und ja,
er kam jetzt ja auch nicht irgendwie halt für einen Apfel und ein Ei dahin, sondern man hat ja da schon auch gut Geld liegen lassen. Also 5 Center Shocks waren da schon noch mit drin.
Ich finde ja ganz lustig, er kam ja damals für die Ablösesumme von 101 Millionen Euro. Das wurde aber nur nie offiziell gemacht, weil Cristiano Ronaldo sich da beleidigt gefühlt hätte, wenn Bale mehr gekostet hätte als er. Das ist ganz lustig.
Oh. Kleine Ronaldo ja, möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden.
Aber das finde ich jetzt halt krass, weil du hast gesagt, Real will Bale schon länger verkaufen und Bale stellt sich da verständlicherweise quer, sagt, hey, nee, ich habe hier Vertrag. In dem Vertrag werde ich gut entlöhnigt und diesen Vertrag will ich bitte behalten. Und unter dem Geld, was ich jetzt bekomme, spiele ich nicht. Und dass dem das jetzt momentan sonst jemand zahlen will, ist auch verständlich. Aber da sind wir jetzt halt wieder in so einer Grundsatzdiskussion im Fußball. Jetzt gerade, wo Spieler streiken, wollen aus ihrem Vertrag raus. Vertragspflicht besteht immer zwischen 2 Parteien. Und jetzt stellt sich halt einmal die andere Partei quer, nämlich der Verein. Das ist wirklich interessant zu sehen und halt wirklich mega, mega schade einfach, weil es eigentlich echt eine schöne Beziehung war.
Ja, eine schöne Hassliebe irgendwie auch. Ich würde ja sogar schon so weit gehen, Bales Untergang war dann mitunter auch der Abgang von Cristiano Ronaldo, weil ich immer noch das Gefühl hatte, Ronaldo hat Bale schon immer noch gepusht.
Ja, das kann gut sein. Das kann ich jetzt so nicht bewerten. Problem ist halt, Bale war recht häufig verletzt. Aber wenn er da war oder wenn er gespielt hat, hat er ja richtig,
ja, wie schon gesagt,
der hat
in 2 Champions League Finals wichtige Tore gemacht. Einmal mit dem sensationellen Lauf gegen Atletico, wo er ja die Auslinie, wo er noch die Trainerbank, wo er noch den Trainer umarmt.
Nee, du verwechselst da was. Das war im Copa-Finale gegen Real.
War das im Copa?
Gegen Atletico hat er halt das Kopfballtor zum 2-1 in der Verlängerung gemacht.
Ja, nein, wo er die komplette Außenbahn entlang spielt und dann noch, also wo er zum Sprint ansetzt, das war doch im Finale, oder?
Nee, es war im Copa-Finale gegen Barcelona. Marc Bartra war damals der Gegenspieler.
Stimmt, ja, jetzt wo du sagst. Aber der Fallrückzieher gegen Liverpool, den kann man
nehmen. Ja, der ist ja fast aktueller denn je. Das Ding ist ein Jahr her.
Schon krass. Also Bale, das, also er tut mir auch einfach leid. Er tut mir einfach leid. Und ich, also wenn du das über die komplette Zeit irgendwie so schlecht behandelt wirst bei einem Verein, ich verstehe dann auch echt, erste, den ich verstehe, der dann einfach sagt, dann spiele ich lieber Golf.
Ja, schon. Also das ist, Bale und Real war irgendwie auch irgendwie so eine Beziehung, die im Inneren nie funktioniert hat. Da wird eben auch berichtet, Bale hatte keine richtigen Kontaktpunkte im Team. Er hat nur mit Toni Kroos und Luka Modric mal ein bisschen was zu tun gehabt. Ansonsten war er sehr in sich gekehrt. Es hat nie diesen La Dolce Vita Lifestyle, der in Madrid gelebt wird, irgendwie so angenommen. Und wirklich sehr komisches Thema, einfach von vorne bis hinten. Deswegen ist Transferquatsch heute auch echt guter Folgentitel.
Ja, das stimmt. Und was ja auch noch so ein Hä-Moment für uns beide war, wo wir uns heute Mittag, also bei mir mittags, bei dir abends schon drüber unterhalten haben. Ja. Nabil Fekir, einen datierten Marktwert von 60 Millionen, okay? Kurz mitschreiben. 60 Millionen.
60,
6,00.
Ja. Okay. Ja.
Millionen. Dann wird der Wechsel bestätigt und jetzt kommt's. Für 19,75 Millionen. So, Taschenrechner raus.
Weniger. Das Krokodil zeigt in die falsche Richtung.
Also jetzt rechnen wir 60 minus 19, machen wir es einfacher ohne Nachkommastellen. Dann komme ich auf ein Defizit von 41 Millionen. What the fuck?
Das ist sehr interessant zu sehen. Nabil Fekir, wirklich ein sehr guter Spieler, Weltmeister mit Frankreich, damals im Kader gestanden.
Eine feste Instanz bei Lyon, über mehrere Jahre.
Kapitän bei Lyon, so seit, also ich glaube teilweise, er war Kapitän bei Lyon tatsächlich, seit 2013, also jetzt auch seit 6 Jahren für Lyon unterwegs. Wirklich starke Spiele gemacht, wurde auch umworben von europäischen Topclubs, hatte schon den Medizincheck bei Liverpool absolviert, war bei Arsenal auf dem Radar, die Bayern wollten ihn haben, war auch bei Barcelona sogar im Gespräch, so als Backup. Und jetzt geht er zu Betis Sevilla für 20 Millionen?
Die waren letztes Jahr Zehnter, Betis Sevilla, das heißt, der spielt
nicht mehr international.
Ja. Und da frage ich mir wieder, kurzer Shoutout an Brazzo, stark verhandelt.
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Brazzo liegt.
Nee, aber mal ganz ehrlich, ich würde mir jetzt als europäischer Topclub sowas von dermaßen in den Arsch beißen, weil ich mir denke, ich hätte diesen Spieler wahrscheinlich für das Doppelte mindestens gekauft. Wahrscheinlich war das erste Angebot nicht mal, war sogar 2,5-mal so viel wert, wie er jetzt gewechselt hat. Und im Endeffekt wirst du verarscht von Betis Sevilla.
Ich verstehe es nicht. Weil da wird.
Da steckt schon das B drin für Zweite.
Bitte, Sevilla ist ja nicht mal die beste Mannschaft in dieser eigenen Stadt. Eben. Weil der FC Sevilla besser ist. Der
DJK Sevilla wahrscheinlich noch.
Die E-Jugend vom DJK Sevilla. Das ist ein Transfer. Der
Tar würde da spielen, auch in dem Alter jetzt.
Sowieso. Das wäre ein klassischer Jonathan Tar-Move. Einfach nicht zu verstehen.
Ich fange jetzt auch einfach an, für irgendwelche Spieler zu bieten. Du, ich glaube, das klappt. Ich mache da gute Deals, klar.
Weil da wird doch irgendwas im Hintergrund abgelaufen sein. So.
Ja, wahrscheinlich wechseln zwei Talente jetzt ganz zufällig irgendwie in den nächsten 2 Jahren zu Lyon. Aber also das muss passieren, weil anders macht dieser Transfer keinen Sinn.
Nee, er macht für mich von gar keiner Seite Sinn. Weder aus der Sicht von Nabil Fekir, weil bei Betis Sevilla entsteht nichts so. Bei aller Liebe, aber da wird nichts passieren in den nächsten Jahren. Dafür ist die Primera Division einfach zu stark. Ich denke nicht, dass er so krass viel mehr Geld verdienen wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Transfersumme kann durch Bonuszahlungen noch auf 30 Millionen Euro ansteigen.
Ja, trotzdem ist es ja nur die Hälfte.
Ich denke, der einzige Vorteil ist, dass sein Bruder auch noch zu Betis Sevilla wechselt, aber weiß nicht, ob das unbedingt so ein Vorteil ist. Aber keine Ahnung. Ich bin da echt wirklich sprachlos.
Ja, mit 19,5 Mille, da hätte Frankfurt auch mitmischen können.
Domme, du liebst Überleitungen, oder?
Ja, voll.
Ja, wir haben es eigentlich ja schon die letzten Folgen so ein bisschen angekündigt. Bei Frankfurt entsteht halt gerade richtig viel, leider richtig viel in die falsche Richtung. Und deswegen haben wir uns heute mal auf den Plan geschrieben. Wir analysieren so jetzt mal die Transferaktivitäten von Frankfurt, vor allem was noch kommen könnte. Denn Frankfurt ist gerade so ein bisschen wie der FC Bayern und wird mit so gut wie jedem Spieler in Verbindung gebracht. Und gerade jetzt ja nach den Abgängen von Alea und Jovic und Kevin Trapp, der nur ausgeliehen war, muss bei Frankfurt eigentlich auf jeder Position was passieren.
Ja, die können an sich, die müssen das komplette Geld, das sie jetzt haben, die schwimmen zwar in Geld, aber die müssen das so schnell wie es geht investieren. Also
müssen es rausballern, komplett.
Ja, also dann
Frage.
Lieber 5 Millionen mehr für irgendeinen vielleicht Star auf den Tisch legen, aber Hauptsache du hast mal wieder Spieler. Also so, also klar, jetzt geht natürlich erstmal Champions League Quali, dann DFB-Pokal, das heißt noch ein recht ruhiger Start, sage ich jetzt mal. Noch nicht gleich mit voll auf die Fresse, sondern erstmal eingrooven. Aber du brauchst ja trotzdem, du brauchst ja auch eine Auswechselbank. Also du
ja, also ich glaube jetzt nicht, dass Frankfurts Kader zu klein ist. Es fehlt meiner Meinung nach halt gerade einfach an Qualität. Denn du hast deine zwei besten Stürmer verloren. Jetzt hast du halt nominell noch vorne drin Jovelic, Rebic und Paciencia. So, da und Branimir Agota, aber der zählt nicht. Du kannst nicht mit diesen drei in die Saison gehen. Das funktioniert nicht. Nicht bei einer Dreierbelastung, die du wahrscheinlich haben wirst.
Ja, vor allem nicht bei der Erwartungshaltung nach dem letzten Jahr.
Genau.
The three hottest guys in German Bundesliga geführt waren halt aus Frankfurt so.
Ja, und genau deswegen muss die Eintracht nachlegen und wird jetzt mit Maxi Philipp eben in Verbindung gebracht.
Sehr kluger Transfer.
Aber Maximilian Philipp wird genauso mit Hertha BSC Berlin in Verbindung gebracht, wird genauso mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht. Boah, da muss Frankfurt halt schon wieder mal gut Geld auf den Tisch legen. Dortmund hat vor 2 Jahren knapp 20 Millionen für Maxi Philipp gezahlt. Ich denke, das Geld wollen die wieder zurückhaben.
Ja, und wenn sich wenn Frankfurt nicht ganz dumm ist, legen sie noch 2 Millionchen mehr hin und sagen, hier komm, wir brauchen jetzt einfach einen Stürmer mit Qualität, der auch noch ein bisschen dribbeln kann. Aber ich finde, er würde ganz gut in das System reinpassen. Wie schon gesagt, er ist dribbelstark, hat einen guten Schuss, ist aber halt auch ein bisschen präsent, was Kopfballstärke angeht. Und das ist ja eigentlich genau das, was Frankfurt dieses Jahr letztes Jahr so extrem stark gemacht hat. Diese Flexibilität im Angriff. Und ich glaube, dass da Maxi Philipp einfach perfekt reinpasst.
Ja, sehe ich auch als sehr guten Fit. Wo wir es gerade schon bei Transfer Dortmund-Frankfurt hatten, auch ein Transfer, den wir letzte Folgen schon mal angesprochen haben, Sebastian Rode soll ja trotzdem immer noch zurückkehren. Aber da liest man momentan, die Frankfurter und Dortmunder haben gerade nicht mehr Kontakt über Sebastian Rode. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe einfach, dass er zurückkehrt, denn es wäre für beide Mannschaften die perfekte Lösung. Aber es ist trotzdem sehr, ja, komisches Thema halt.
Ja, spricht sich halt auch rum, dass Frankfurt gerade halt auch einfach in Geld schwimmt und das wissen halt auch die anderen Vereine. Und das heißt, du hockst halt dadurch immer so einen Ticken am längeren Hebel, weil jetzt kannst du halt richtig, du hast eine schöne Verhandlungsbasis.
Ja, voll. Aber Rode hat in Dortmund keine Zukunft und ich denke, er wird im Laufe der Transferphase noch zu Frankfurt wechseln.
Ich weiß jetzt
nicht, ob Frankfurt zu viel bezahlen wird. Ich kann es mir denken, dass es passieren wird, aber wir wissen es nicht genau.
Aber ganz
ehrlich, das wäre die nächste.
Also Frankfurt dieses Jahr, letztes Jahr Rode, war halt auch gefühlt unbezahlbar. Also
ja, genau.
Deshalb,
genau.
Da musst du dann halt auch einfach mal in den sauren Apfel beißen. Aber so einen wichtigen Spieler darfst du nicht ziehen lassen.
Richtig. Und dann, wo wir es gerade schon von Rückkehrern hatten, Frankfurt braucht auch noch jemand für die Verteidigung. Da wären Rückkehrer Martin Hinteregger, Hinti Army, oder Jesus Vallejo, der von Real Madrid zurückgeholt werden soll. Auch zwei wirklich gute Verteidiger. Ich würde jetzt eher Hinteregger bevorzugen, weil das hat auch einfach gepasst wie Faust aufs Auge.
Aber er sagt halt auch jetzt, er hat Kontrakt für Augsburg und er hat einen neuen Trainer, mit dem er bestimmt besser arbeiten kann. Und das ist dann halt, das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schlag in die Fresse aller Frankfurt-Fans.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, Prio Nummer 1 ist schon noch, dass er zurückkehrt zu Frankfurt. Aber er hat halt nicht mehr diese Basis, wie er sie noch im Winter hatte. Im Winter hat er gesagt, mit Manuel Baum, mit dem Trainer, will und kann ich nicht mehr zusammenarbeiten. Das hat er jetzt auch nochmal bekräftigt. Mit Martin Schmidt, dem neuen FCA-Trainer, ist es natürlich nochmal eine andere Situation. Er hat gesagt, er könnte sich einen Verbleib in Augsburg vorstellen, aber ich glaube, Prio 1 ist trotzdem noch Frankfurt. Aber das weiß eben Augsburg auch und sagt halt einfach mal, wir wollen halt 15 Millionen für ihn haben. Und du sagst es, Frankfurt hat das Geld, Frankfurt könnte es zahlen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Freddy Bobic halt nicht sagt, ja, wir zahlen jetzt mal 15 Millionen für den Martin Hinteregger.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man jetzt halt abwägen muss. Weil ich sag mal, für 15 Mille, klar, Hinteregger hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Der war ja teilweise offensiv mit in Aktion getreten und taucht halt auf einmal im 16er auf und was weiß ich. Extrem laufstark. Und ich denke mir halt auch, für 15 Mille, vielleicht kriegst du da halt auch einen jüngeren Spieler, den du dir halt so ranzüchten kannst.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Hinteregger ist jetzt auch nicht so alt. Ich glaube, 26 bis 28, sowas in der Alters.
Wenn du einen 21-Jährigen bekommst,
Range ist der da. Ja, aber, ja, du brauchst ja nicht immer nur Entwicklung, weil mit Hinteregger, den kannst du einen 5- bis 6-Jahres-Vertrag geben und du weißt, er wird dir in dieser Zeit Leistung bringen.
Ja.
Die Personale, Vallejo kann ich jetzt so nicht richtig einschätzen, hat damals ein überragendes Jahr in Frankfurt gespielt, aber hat jetzt halt auch die drei Jahre, die er jetzt halt in Madrid war, auch nicht krass viel
nicht zum
spielen
Zug,
dürfen.
Ja.
Genau.
Auch verständlich.
Und, ja, gehen wir straight up weiter mit der nächsten Position, Tor. Frankfurt will Kevin Trapp zurückholen. Paris weiß, dass Frankfurt viel Geld dafür zahlen muss. Frankfurt weiß, dass sie eigentlich sonst keinen Torwart haben.
Aber da steht ja noch, der Neymar-Transfer hängt auch ein bisschen davon ab, weil, because of financial fair play, die fairste Regelung der FIFA und der UEFA, die, an die sich jeder Verein wirklich hält und wo man auch keine irgendwie komischen Schwankungen sieht, hat ein Auge auf Paris wieder geworfen. Und
ach,
dementsprechend müsste erst Neymar müsste die Kohle wieder für Neymar rein, um dann sagen zu können, von der Kohle kaufen wir Donnarumma, weil den wollen sie haben im Tor. Und sobald das dann stattfindet, kann Trapp gehen.
Echt? Ich dachte, die planen mit Alphonse Areola als eins.
Also so habe ich das jetzt gelesen auf Kicker und Transfermarkt. Also mehrere Quellen haben mir das so bestätigt, dass eben vieles davon abhängt, ob Neymar jetzt geht, weil...
Ja, das sowieso. Also bei Paris kann ich mir auch alles vorstellen mit dem Neymar-Transfer. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das komplette Produkt Paris Saint-Germain abblasen und dann in 2 Monaten sagen so, hey, wir starten in der 3. Liga neu und schauen mal, wie wir hochkommen. Also so doof es klingt. Also wirklich. Da,
DJK Paris.
Ja, da kann man wirklich nichts wissen. Aber zurück zur Eintracht, zurück zu Frankfurt und zurück mit der wohl interessantesten Personalie und wieder eine Rückholaktion fällt mir gerade ein. Kevin Prince Boateng.
Bruder, schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Ja, Frankfurt ist interessiert an einer Rückholaktion. Der ist Deutsch-Ghanaren. Er hat jetzt ja in Sassuolo gespielt, danach nach Barcelona gewechselt. Da jetzt nur 3 Ligaspiele gemacht, ansonsten glaube ich noch 2 Pokalspiele oder so. Den
hat
wollen
Erfahrung?
Sie anscheinend wieder zurückholen.
Hat Erfahrung?
Ja, der
ist ja auch flexibel einsetzbar. Den kannst du irgendwie abräumen lassen, du kannst ihn auf der 10 spielen lassen, du kannst ihn als 8er spielen lassen. Das Mittelfeld gehört eigentlich Boateng.
Ja, genau. Und deswegen, das fände ich übel geil, wenn ich ehrlich bin, wenn sie Kevin Prince Boateng zurückholen. Das würde ich wirklich sehr begrüßen und auch wirklich sehr, sehr feiern. Und ich hoffe, dass es klappt.
Wer auch feiert, das ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Verein. Über 15 Millionen Euro von Newcastle. Du weißt, worauf ich hinaus will.
50 Millionen. Du hast 15 gesagt.
Oh, ja, 15 Millionen Euro. Ja, die Idee ist Hoffenheim, halleluja. Also Dietmar Hopp, wenn ich jetzt keinen SAP im Geschäft gratis bekomme, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ja, 40 Millionen Pfund, was ungefähr 50 Millionen Euro sind, zahlt Newcastle United an die TSG aus Hoffenheim für Joey Linton, den Stürmer, den Brasilianer. Letzte Saison mit einer wirklich sehr starken Runde für Hoffenheim. 28 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen. Also kann sich sehen lassen. Wechselt jetzt eben, wie gesagt, nach England für 50 Millionen Ablöse. Und ja, Hoffenheim hat einfach mal ganz entspannt der 48 Millionen Euro Gewinn mit dem gemacht.
Ja, mal ganz schön, ganz entspannt. 48 Mille Gewinn. Haben 2015 haben sie einfach richtig investiert. 2 Millionen Euro für den damals 18-Jährigen auf den Tisch gelegt. Und ja, dann machen wir halt 50. Die in England zahlen anscheinend ziemlich viel Geld für ziemlich junge Spieler. Da ziehen wir mit.
Wenn es sonst nichts ist. Das Interessanteste ist ja daran, dass Joel Linton ja die letzten 2 Jahre in Österreich verbracht hat, da ausgeliehen war. Das heißt, er hat eigentlich nie eine Rolle gespielt in Hoffenheim. hat sich dann in Österreich, ich meine, es war für Sturm Graz, wirklich wieder in Fokus geschossen. Dann letzte Saison wirklich eine starke Runde gespielt und zack, 50 Millionen Euro. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an Newcastle United.
Und wer sich auch freut, das ist Rapid, Rapid Wien und Recife.
Rapid Wien war es, genau, nicht Sturm Graz. Dankeschön.
Genau, weil die bekommen 1% als Ausbildungsentschädigung. Heißt, da gibt es auch nochmal ein paar Hunderttausendchen. Einfach mal so, die halt dann auf dem Tisch liegen. Kann man ja mal machen.
Wie wir alle wissen, das Benfica-Prinzip mit Luka Jovic.
Genau. Echt stark, gut verhandelt. Respekt an Hoffenheim, hätte ich nicht gedacht. Aber was jeder von uns gedacht hatte, weil das eben mit dazugehört zu unserer dritten Rubrik, das ist
der Unfakt der Woche.
Ja, der Unfakt. Der Unfakt
gib
kommt
mir
diese Woche mal wieder von mir und es ist weniger ein Unfakt, als eher sowas wie ein Fun Fact.
Oh, we're getting also trendy. Oh my God, I'm feeling so cozy right now.
Also du wirst,
follow for follow.
Ja.
Oh, ich bin durch.
ja, glaube ich. Dominik, du darfst gleich ins Bett gehen. Ja, heute mit dem Finalisten vom Afrika Cup, nämlich dem Senegal. Die haben nämlich als Prämie für ihre Silbermedaille beim Afrika Cup, hat jeder Spieler einen Diplomatenpass erhalten. Das bedeutet, jeder Spieler, der einen Diplomatenpass hat, darf etwas schneller als normale Menschen durch die Flughafensicherheit gehen. Und kommt schneller zu seinem Flug.
Ist wichtig. Ist ein Must-Have.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Präsent und zu dieser wunderschönen Prämie.
Geil. Geilomatic. Das war wirklich heute Transferquatsch. Und jetzt ganz kurze Pause und dann machen wir es richtig kurz. Komm, wir ziehen das jetzt noch durch. Ich beiß in den sauren Apfel. Und dann
machen wir
gleich noch Sonstiges, denn da gibt es noch eine sehr, sehr witzige Geschichte, auf die habe ich einfach noch Bock.
Ja,
genau.
Machen wir.
Das war Transfer-Quatsch und wir hören uns gleich wieder.
Wir hören uns gleich wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports.
Touchdown.
Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und willkommen zurück zum letzten Part zu Sonstiges, unserem Bild-Zeitungs-Part bei Faktlos.
Du hast es nicht vergessen, yes!
Das werden wir niemals vergessen. Ja, das Domme hat es angekündigt, das ziehen wir jetzt wirklich noch kurz durch. Bei Domme ist es jetzt 2.22 Uhr, der arme Junge muss ins Bett. Und deswegen beginnen wir ganz, ganz, ganz schnell. Und zwar beginnen wir wieder mit der dritten Liga und beginnen mit dem letzten Spieltag. Domme, mit dem letzten Spiel am ersten Spieltag. Domme, was denn da passiert?
Also stell dir mal vor, Carl Zeiss Jena steht kurz vor der Überraschung, weil sie haben den Absteiger Ingolstadt zu Gast. Und sie führen mit 1-0 und dann denkt sich Saar, ja Mann, ich habe für den VfR Aalen gekickt.
Und ein Champions-League-Spiel für Dortmund gemacht.
Aber irgendwie, ich schreibe gern Schlagzeilen mit ein bisschen Fehlhaftigkeit und deshalb schieße ich Ingolstadt einfach zum Sieg und Netz an meinem Debüt für Jena zweimal ins eigene Netz ein.
Ja, der Arme. Also ich muss wirklich sagen, der Arme.
Das erste war ja noch irgendwie, weißt du, beim ersten bin ich noch okay. Weißt, ja, aber, wenn er den nicht macht, dann, wenn er den nicht macht, macht ihn halt ein anderer, so ungefähr. Aber der zweite.
Ja, der ist halt wirklich beides eine krass unglückliche Situation für Marian Saar.
Ich hätte zwei nicht besser Eigentore, köpfen können.
Zwei Eigentore verhelfen Ingolstadt dann ja eben zum Sieg. Das ist wirklich sehr kurios und ja, Nicole Chinoweski-like, wer sich noch dran erinnern kann.
Da haust du jetzt wieder Namen raus. Ja. Shoutouts. Grüße.
Shoutouts an Nicole Chinoweski. Ja, Ingolstadt hat somit das Spiel gewonnen. Wir haben ja auch gesagt, Ingolstadt ist für uns Aufstiegsfavorit. So haben die sich jetzt noch nicht präsentiert. Nee. Aber ja, Glück des Tüchtigen wahrscheinlich. Ne? Wer oben steht, hat Glück. Wer unten steht, hat Pech. So. Hoffen wir mal nicht, dass es Vorzeichen gibt, gerade nicht für Jena. Aber ja, wird interessant zu sehen. Marian Saar, für ihn hoffe ich, dass er jetzt nicht zu krass, dass er einen, ich weiß nicht, kennst du noch Marcos Antonio, den Innenverteidiger von Nürnberg?
Klaro.
Ich hoffe nicht, dass Marian Saar so eine Karriere hinlegen wird.
Oh, das wär bitter. Es wäre extrem bitter.
Mega, mega.
Aber man muss auch sagen, stark von Jena 3 Tore machen und 2-1 verlieren, das hat nicht jeder geschafft.
Fact.
Ja, das sind die Hard Facts. Also,
stimmt allerdings.
Muss man auch mal neidlos zugestehen und einfach auch mal Attribut zollen und ab jetzt einfach.
Attribut zollen!
Und einfach jetzt mal an jedem ersten Spieltag in der dritten Liga muss ich einen Spieler opfern. Und einen Doppelpack ins eigene.
Du weißt halt jetzt schon, dass Marian Saar in jedem Jahresrückblick dieses Jahr jetzt schon sein wird.
Ja, ist doch auch schön.
Am ersten Spieltag.
Ist doch schön.
Jetzt schon. Ohne Frage.
Man muss sich seinen Shitstorm verdienen und auch er hat dafür hart gearbeitet. Ich sag ja, wir ziehen damit Maßstäbe auf.
Wir ziehen richtig Maßstäbe auf. So, wer einen Shitstorm haben will, der muss ihn sich verdienen. Marian Saar verdient sich seine Brötchen auf jeden Fall.
Ganz stark. Also nochmal, ich applaudiere kurz, komm. Stark. Zwei Eigentore.
Du kriegst Spieler vom VfR Aalen, aber niemals den VfR Aalen aus Spielern.
Word. Schon wieder Fakten. Ich weiß langsam, warum wir faktlos heißen. Ich habe vorher noch angeteasert. Ich möchte es mal noch so kurz noch so einwerfen. Und ich habe einen Artikel gelesen beim Kicker. Und zwar geht es darum, dass jetzt halt aufgrund von dem Mikroplastik allgemeines Verbot oder halt auch, dass da ein spezielles Auge auf diese Kunstrasenplätze geworfen wird. Dadurch bin ich ja auch erst auf meinen Artikel der Woche gestoßen. So war mein Vorgehen. Ich wollte am Anfang den Artikel vom Kicker nehmen, aber fand dann diesen anschließenden Artikel mit der roten Erde einfach ein bisschen interessanter. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist halt schon auch, also ich finde es ja schon schwer, wenn man sich jetzt so denkt, irgendwie beim Kaffee wird dann halt eben, oder wenn man irgendwo ein Eis holt, ist halt dann kein Plastik mehr, klar. Aber dass halt dann eben auch der Fußball davon betroffen ist, das hatte ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm.
Ja, ist krass, dass jetzt, also ja, gerade Baden-Württemberg ist ja wirklich betroffen davon. Da hat das Land jetzt auch eben die Unterstützung für Kunstrasenplätze untersagt. Gerade wegen diesem Mikroplastikthema. Es ist krass, wie weit das jetzt halt alles geht, aber es muss halt alles beachtet werden. So.
Ja, klar, also ganz ehrlich, ich finde im Nachhinein macht ja auch der Schritt Sinn. Also, das war dann nur irgendwie krass zum Lesen. Weil damit hatte ich null gerechnet und deshalb fand ich das dann irgendwie so spannend, weil ich hatte alles im Kopf, aber kein Mikroplastik, weißt? Aber im Endeffekt, klar, du hast ja dieses Granulat da drin und das ist ja irgendwie nichts anderes.
Ja, und das wird ja, das kann ja nicht abgebaut werden, so, das bleibt dann ja, wenn das Ding einmal im,
oder in im der Socken. Erde ist,
so, oder im vor allem da, das bleibt halt, das bleibt für immer und das halt nicht so gut.
Ich finde es gut, dass auch jetzt sich so langsam mal der Fußball sich wirklich um Nachhaltigkeit bemüht. Finde ich schön.
Ja,
da muss man dann auch mal sagen, schön, stark, freut mich, Gratulation, jetzt bitte weiter so und vielleicht auch mal ein bisschen aufs rechte Auge gucken und da nicht immer auf blind machen und dann werden der Fußball und ich noch langjährige Freunde.
Ja, kann man so sagen, ist ein schönes Schlusswort auf jeden Fall.
Und jetzt dachte ich mir, nachdem du jetzt ja am Anfang der Folge gesagt hast, ich dachte, du bist noch einmal, aber dass es jetzt das letzte Mal für dich in Australien ist, Jetzt muss ich dich fragen, wie ist allgemein mit der Hyundai A-League? Wie viel Fußball kriegst du mit? Wie präsent ist das da unten?
Soll ich ernst antworten oder hart antworten? Gar nichts. So, Fußball ist hier null. Das ist, finde ich, wirklich erschreckend. So, ich laufe durch Brisbane, klar, Rugby ist Sportart Nummer 1. Ich habe sehr viele Cricket-Plätze gesehen. Ich habe sogar einen Buhl-Platz gesehen. Einen nice. Eigenen Platz nur für Buhl. Aber Fußball ist hier echt kein großes Thema.
Und, und beim Buhle-Platz noch schöne Tribüne mit 15.000 Leuten drumherum.
So kommt es echt hin. Und ja, ähnlich ist es halt auch echt hier mit der A-League. Ich bin, wie gesagt, in Brisbane. Die Brisbane Roar sind hier zu Hause. Kennt man wahrscheinlich durch Thomas Broich.
Sie.
Aber wenn ich mir jetzt so die Liga anschaue, es sind 11 Teams. Davon, die sind mehr oder weniger erfolgreich. Sydney FC ist jetzt Meister geworden, jetzt im Mai. Ihr bester Spieler heißt, stand jetzt wohl Alexander Baumjohann. Der kam von Sydney United. Und
schönes Abstellgleis.
Das ist wirklich komisch. So, nee, Western Sydney, nicht Sydney United, sorry. Aber schaut mal jetzt einfach mal bei Transfermarkt auf die Liga. Da hat der Spieler mit dem höchsten Marktwert, das ist Ola Toivonen, 1,5 Millionen Euro Marktwert. Und ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Australien jetzt auch so langsam mehr in Fußball investiert, so wie es die USA macht, aber das passiert einfach noch nicht. Das finde ich mega interessant. Und auch die Nationalmannschaft entwickelt sich ja jetzt nicht wirklich weiter. Der beste Spieler ist Aaron Moy. Der ist okay, spielt bei Huddersfield, ist in der zweiten Liga, aber ansonsten bietet sich da jetzt auch nicht viel. Aber was ich cool finde, ist Robbie Cruz spielt wieder in Australien, nämlich bei Melbourne Victory. Ja, viel über Fußball oder Soccer, wie sie hier sagen, gibt es eigentlich in Australien wirklich nicht viel zu erzählen, weil es gibt hier einfach nicht viel, muss man leider so sagen. Aber ich habe mich jetzt eben, wie gesagt, ein bisschen damit beschäftigt, weil ich gehofft habe, vielleicht ist hier noch irgendwas ein Punkt Saisonvorbereitung oder so, aber nichts, keine Chance. Schade.
Krass. Ich dachte jetzt auch eher, dass die Socceroos bemüht sind, da auch wieder eine Größe aufzubauen. Es gab ja so ein verstecktes goldenes Zeitalter von Australien im Fußball. So
ja, mit
Sean Dundee und
Sean Dundee war Südafrikaner.
Echt?
Ja.
Den meine ich. Ich meine, oh Gott, Joshua Kennedy.
Tim Cahill.
Oh.
Joshua Kennedy, Harry Kew, Mark Viduka. Nur Legenden. Nur Legenden.
Aber irgendwie kein Wechsel hinbekommen, generationstechnisch, wo man jetzt so sagt, ja.
Ja. Nee, nicht so. Und Australier haben wir, glaube ich, jetzt noch einen in der Bundesliga mit Brandon Borrello. Ich glaube, es ist der Einzige. Ich glaube, Brandon Borrello ist der Einzige Australier jetzt noch in der Bundesliga. Hatten wir früher auch ja noch einen Tacken mehr.
Ja, auch in der zweiten Liga zum Beispiel. Ja, ich mache jetzt mal Outro-Musik an. So, und ich würde sagen, wir machen jetzt wieder ein Quiz. Und du hast letzte Woche angefangen mit Wer bin ich? Und ich mache das Ganze weiter. Okay?
Wow, du Nachmacher. Krieg ich den hin?
Ich glaube. Also, die Geschichte ging schon rum um den Spieler rum.
Okay.
Aber
okay,
du schreist einfach dazwischen, sobald du meinst, du weißt es, okay? Ich gebe dir ein paar Tipps, also immer mal wieder ein Häppchen, okay?
Okay.
Ich bin am 15. Januar 1983
das
geboren.
Das bringt mir nichts.
Ich bin in Nottingham geboren und meine erste Station als Profi war mit 15 Jahren Arsenal. Ich habe 2 Millionen Pfund Ablöse damals gekostet. Ich wurde zu Birmingham City verliehen.
Boah.
Ende Juli 2006 habe ich einen 4-Jahres-Vertrag für Liverpool abgeschlossen.
Okay.
Ich wurde danach zu Real Saragossa. Danach spielte ich für Stoke City und habe insgesamt 15
Jermaine Pennant.
Stark. Alter, ich wollte jetzt erst die Fußfessel droppen.
Fußball-Nerdwissen des Todes.
Ja, der eine... Worauf ich eigentlich hinaus wollte, was du mir jetzt einfach nicht gegönnt hast. Er ist mit Fußfessel auf dem Platz gestanden, weil als er war damals noch für Tottenham, war wegen Trunkenheit am Steuer eingebuchtet und durfte aber dann gegen Birmingham City auflaufen weil er Ausgang hatte und eine Fußfessel. Dani, ich muss applaudieren.
Dankeschön, danke.
Stark, stark, stark. Nee, wirklich bockstark.
Was ich auch bei Pennant nie vergessen habe, als er in Spanien war, hat er sich einen Strafzettel abgeholt und hat sein Auto im Halteverbot geparkt, aber hat es nie abgeholt.
Es gibt einfach so Charaktere. So, wahrscheinlich ist auch das Vorbild von Balotelli.
Ja, das kann wirklich sehr gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein.
Aber worauf ich mich freue, nächste Woche, wenn wir mal wieder in einem gemeinsamen Zimmerchen hocken, Dani.
Und das erste Mal, was wir mal wieder. Das erste Mal.
Lass doch die Leute in dem Glauben, dass wir auch so uns oft sehen.
Nö.
Ja gut, über HD meistens.
Wir werden das erste Mal in Real Life sehen. Ja. Haben wir so nie gesehen.
Noch nie. Wer bist du eigentlich?
Jermaine Pennant bin ich.
Ach, dann will ich Beckenbauer sein.
So. Darfst du.
Nee, ich bin die reine Garmund.
Oh
ich
Gott.
Ich möchte jetzt auch einmal hier Tschüss sagen. Das hat mir richtig gefallen heute. Ich bin richtig durch. Bei mir ist es 2.34 Uhr in der Nacht.
Ja, Domme.
Jetzt wird es einfach Zeit, Tschüss zu sagen. Die Outro-Musik ist jetzt auch gleich vorbei. Die letzten Takte laufen. Yes. Es sah mal wieder ein inneres Fußbad, Dani.
Yes, mate. Es war sehr schön.
Ich freue mich auf nächste Woche. Wir haben, wie gesagt, wir haben dann die Quali mit drin, natürlich. ELCL.
Zweitliga-Start mit drin.
Wir haben den zweiten Spieltag der dritten Liga absolviert und stehen kurz vorm DFB-Pokal. Wenn das nicht gute Voraussetzungen sind für eine geile Sendung, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem haben wir die erste Tabelle unseres Topspiels.
Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst. Ich habe schon den Mund ein bisschen zu voll genommen. Egal.
Was soll ich sagen? Ich habe 4-1 getippt.
Ja, das passiert, glaube ich, eher. Weiß auch nicht. Der VfB ist so eine Mannschaft, die kann vor allem am ersten Spieltag. Danach für 33 nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist mein Schlussstatement. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, je nachdem, wann ihr uns anhört. Bleibt sportlich, bleibt uns treu.
Auf jeden Fall.
Und wir hören uns dann nächste Woche zur gewohnten Zeit, zur gewohnten Stunde, Freitagmorgen auf meinsportpodcast.de.
Ja, ich freue mich drauf. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.